Die Welt ist im Wandel. Lass uns reden. Cambio. Der Talk. Mit Lukas Sparlinger.
Hallo.
Ein Podcast des Zentrums Gesellschaftliche Verantwortung.
Und es ist wieder Zeit, um über die massiven Umbrüche der Gegenwart zu sprechen. Nachdem wir uns in der letzten Folge gefragt haben, wie die menschliche Psyche mit Veränderungen umgeht und welche Auswirkungen das auf das Miteinander in Transformationsprozessen hat, ist heute die Rolle der Politik dran. Dazu habe ich mir heute Charlie Heberer eingeladen. Er ist parlamentarischer Referent des deutschen SPD-Europaabgeordneten Timo Wölken. In dieser Funktion beschäftigt er sich mit Umwelt- und Klimafragen, stimmt Positionen innerhalb der eigenen und mit anderen Fraktionen ab, bereitet Verhandlungen von Umwelt- und Klimagesetzgebungen vor und ist im stetigen Austausch mit verschiedenen Interessens- und Lobbyverbänden. Mit ihm werde ich heute über den Green Deal sprechen und welche Rolle der Politik in Transformationsprozessen zukommt. Und damit sage ich Hallo Charlie.
Hallo Lukas.
Der Green Deal ist ja ein riesiges Vorhaben. Mit diesem Gesetzespaket sollen die Weichen gestellt werden für ein treibhausgasneutrales Europa bis 2050. Zur Erreichung der Treibhausgasneutralität gibt es bis 2030 ein Etappenziel. Die Reduktion von 55% der Netto-Treibhausgasemissionen im Vergleich zum Jahr 1990. Im Zusammenhang mit diesem Etappenziel steht ein Gesetzespaket unter dem Titel Fit for 55 im Zentrum der aktuellen Debatte. Teile dieses Gesetzespaketes wurden Anfang Juni im Parlament schon zur Abstimmung vorgelegt. Bevor wir gleich über die Inhalte sprechen, könntest du, lieber Charlie, uns vielleicht mal erläutern, wie in der Europäischen Union in einem Gesetzgebungsprozess überhaupt gearbeitet wird? Was sind so die formalen Abläufe? Was passiert, ja, bis so ein Gesetz zur Abstimmung gebracht wird?
Also zunächst muss man sich anschauen, welche Politik die Europäische Union machen kann und darf. Die Nationalstaaten haben natürlich immer noch die erste Regelungskompetenz bei vielen Bereichen, aber seit den 1950er Jahren haben wir auch gesehen, dass mehr Kompetenzen an die europäische Ebene abgegeben wurden in verschiedenen Vertragsreformen. Und die letzte davon hatten wir 2009 mit den Verträgen von Lissabon, die unter anderem das Europäische Parlament zu einem, ich sag mal, vollwertigen Parlament aufgewertet haben, das in einem Co-Gesetzgebungsprozess mit der Länderkammer im Rat der Europäischen Union Gesetze verhandelt. Das ist so ein bisschen wie in Deutschland Bundestag und Bundesrat. Also da haben wir seit 2009 eben in den vergemeinschafteten Bereichen wirklich ein gemeinsames Gesetzgebungsverfahren. Erst seitdem ist sowas wie gemeinsame Klima- und Energiepolitik überhaupt möglich. Wie kommt es zu einem konkreten Vorschlag? Das funktioniert so, dass der Europäische Rat, also die Staats- und Regierungschefs, die Linien vorgeben, vor allem auch am Anfang einer Legislatur. Die Europäische Kommission wird auf 5 Jahre gewählt, nach der Wahl zum Europäischen Parlament, und legt dann ihre Prioritäten für die kommenden 5 Jahre fest. Das war am Anfang dieser Legislatur, nach der Wahl 2019. Wir erinnern uns, Ursula von der Leyen ist ein bisschen überraschend ins Amt gekommen und hat dann schnell versuchen müssen, verschiedene Fraktionen, also verschiedene politische Richtungen zu vereinen, hat sich versucht, ein grünes Thema auch zu nehmen, um unter anderem auch die Grünen und auch meine Fraktion, der sozialdemokratischen Fraktion, mit an Bord zu bekommen, um gewählt zu werden und ein gemeinsames Programm für 5 Jahre aufzustellen. Hat sich dafür auch einen sozialdemokratischen Vize-Kommissionspräsidenten Franz Timmermans genommen und die haben dann gemeinsam den europäischen Grünen Deal ausgearbeitet. Das ist vor allem ein klimapolitisches Programm, aber da sind auch noch andere umweltrelevante Gesetzgebungen dabei. Die Chemikaliengesetzgebung wird überarbeitet, Naturschutz wird verbessert, ganz viele Bereiche, Kreislaufwirtschaft und so weiter. Das erste Programm allerdings, was aus diesem europäischen grünen Deal dann hervorgegangen ist, das war das Fit for 55-Paket oder das größte vor allem auch. Das umfasst 14 Rechtsakte, das größte Klimapaket, was auf europäischer Ebene bisher verhandelt wurde. Und das funktioniert im Einzelnen dann so, dass die Kommission unter Konsultation verschiedenster Interessen, verschiedenster wissenschaftlicher Inputs und auch der Mitgliedstaaten einen Gesetzesentwurf ausarbeitet. Das ist jetzt auch nochmal ein mehrstufiger Prozess, so breit erkläre ich das jetzt nicht, aber das legt die Kommission dann gleichzeitig dem Parlament und dem Rat der EU vor. Mhm. Die verhandeln jeweils ihre eigene Position und treten dann in interinstitutionelle Verhandlungen. Und das ist ganz grob der Prozess, in dem wir jetzt immer noch sind. Da können wir ja gleich noch mehr drauf eingehen.
Ja, vielen Dank jetzt so für den Anfang. Jetzt hast du ja vor allem sozusagen den Gesetzgebungsprozess beschrieben, den jetzt so die europäischen Institutionen, also die politischen Institutionen betreffen. Welche Rolle spielen auch so Interessens- und Lobbyverbände? Inwieweit sind die auch an dem, sagen wir mal, auf der einen Seite Meinungsbildungsprozess, aber auch an dem Entscheidungsprozess dann auch beteiligt? Wo hast du mit denen zu tun? Sprichst du mit denen, wenn du jetzt sozusagen als Mitarbeiter für deinen Abgeordneten da unterwegs bist?
Ja, also wir sprechen natürlich auch mit verschiedensten gesellschaftlichen und Interessensgruppen. Die werden allerdings schon von Anfang an auch beteiligt. Ich habe ja gerade gesagt, die Kommission legt eine Folgenabschätzung vor, bevor sie einen Gesetzesvorschlag macht und hat dort auch eine öffentliche Konsultation drin. Das heißt, jede Privatperson und jeder Verband, jede zivilgesellschaftliche Organisation, jedes Unternehmen kann sich daran beteiligen und eben Input dazu einreichen. Das wird von der Kommission dann auch mit den Gesetzestexten zusammen veröffentlicht, also zusammengefasst und veröffentlicht. Bei uns ist das dann auch so ein bisschen ähnlich. Wir versuchen, wenn wir sehr nah an einem Gesetzesentwurf arbeiten, natürlich zu schauen, was sind die verschiedenen Interessen. Das heißt, wir reden bei klimapolitischer Gesetzgebung dann sowohl mit zivilgesellschaftlichen Organisationen, die sich für viel ehrgeizige Klimaziele einsetzen. Wir reden mit Unternehmensverbänden, die teilweise mal progressive Ziele verfolgen, teilweise sehr große Bedenken haben. Wir reden als sozialdemokratische Abgeordnete und MitarbeiterInnen natürlich auch mit Gewerkschaften zum Beispiel, aber auch mit nationalen Abgeordneten. Das macht jeder Abgeordnete ein bisschen anders. Was alle aber machen müssen, auch seit dieser Legislatur, ist die Treffen veröffentlichen. Das heißt, auf der Homepage des Europäischen Parlaments im Bereich der Abgeordneten kann man auch nachsehen, zu welchen Rechtsakten oder zu welchen Themen sich Abgeordnete mit welchen Verbänden oder welchen Interessensgruppen getroffen haben. Und es gibt auch ein Register der Organisationen, die Zugang zum Europäischen Parlament haben und dann hier auch Abgeordnete treffen können.
Ja, Transparenz im Europäischen Parlament, das wäre tatsächlich nochmal auch ein interessantes Thema für eine andere Folge. Es ist auch sehr umfassend. Lass uns aber auf die Inhalte vom Green Deal beziehungsweise von dem Gesetzespaket, das du schon angesprochen hast, zu sprechen kommen, nämlich Fit for 55. Da fallen ja eine Vielzahl an Rechtsakten drunter. Es werden Grenzwerte definiert, Maßnahmen und gesetzliche Verpflichtungen verankert und das über ein, du hast es auch schon angedeutet, sehr breites Spektrum an Themen. Ich habe jetzt mir mal ein paar rausgesucht. Da wären zum Beispiel die CO2-Emissionsnormen für PKWs und Vans, die da reguliert werden sollen. Die Landnutzungsverordnung mit der schönen Abkürzung LULUCF, das steht dann für Land Use Change and Forestry. Der Klimasozialfonds, das Emissionshandelssystem und das damit in Zusammenhang stehende CO2-Grenzausgleichssystem CBAM. Zu all diesen hat sich das Europäische Parlament jetzt inzwischen positioniert. Inzwischen, das sage ich deswegen, denn der Klimasozialfonds, das Emissionshandelssystem und der CBAM, die standen auf der Kippe und wurden jetzt erst nach Nachverhandlungen Mitte Juni vom Europäischen Parlament dann auch angenommen. Lass uns als erstes genau über diese Teile sprechen. Worum geht es bei diesen Verordnungen und warum ist es beim, ich wiederhole es jetzt nochmal, dem Klimasozialfonds, beim Emissionshandel und dem Grenzausgleichssystem zunächst nicht zur Einigung gekommen?
Dafür erkläre ich erstmal genau, worum es geht in diesen verschiedenen Verhandlungen. Die hängen zusammen, deswegen, also es ist ein Paket, wozu es keine Einigung gegeben hat, beziehungsweise keine Mehrheit im Plenum in der ersten Plenarabstimmung. Was wird daran festgelegt? Der Emissionshandel ist eine der ersten Klimagesetzgebungen auch gewesen auf europäischer Ebene. Gibt es schon seit über einem Jahrzehnt, wird jetzt aber entscheidend nachgestellt. Im Emissionshandel drin abgedeckt sind die Emissionen aus der Stromerzeugung, industrielle Prozessemissionen, wie zum Beispiel in der Stahlreduktion und der Flugverkehr innerhalb der Europäischen Union. Das sind ungefähr knapp über 40% der gesamten europäischen Emissionen. Also ein sehr, sehr großer Batzen, sehr relevant. Dazu kommt, dass die Europäische Kommission jetzt mit dem Fit for 55-Paket vorgeschlagen hat, noch weitere Sektoren auch davon abzudecken vom Emissionshandel. Unter anderem den Schiffsverkehr, aber auch den Straßenverkehr und Gebäudeheizung, also Warmwasser und Heizung. Also ein sehr großer Bereich, der funktioniert grob so, dass vorab die Emissionsmenge, die in der gesamten Europäischen Union emittiert werden darf, festgelegt wird. Die sinkt über die Jahre hinweg. Wie schnell sie sinkt, das wird verhandelt. Und dann werden Zertifikate an die Unternehmen ausgegeben, die eben emittieren. Die müssen sie teilweise kaufen, teilweise bekommen sie die kostenlos und die handeln dann mit den Zertifikaten und je nachdem, wie schnell die verknappt werden, umso schneller steigt auch der Preis.
Das ist dann die Marktlogik, die dahinter steht?
Genau, das ist die Marktlogik. Das ist auch in der Genese umstritten gewesen und Teile davon sind auch immer noch umstritten, ob man das über den Markt regeln muss. Da ist es aber auch so, dass man ordnungspolitisch von europäischer Ebene oft ein bisschen schwierigeren Zugang hat. Das hat mit den Kompetenzen zu tun. Deswegen hat man sich ursprünglich für einen Emissionshandel entschieden, der bei Strom und vor allem beim Strom auch schon sehr gut funktioniert. Bei anderen Bereichen ist es zumindest aus meiner Sicht ein bisschen fragwürdig, wie stark das eigentlich ist, das Instrument. Aber jedenfalls ist da ganz viel, geht es um ganz viel Geld bzw. Kosten für Unternehmen. Und deswegen wird da sehr stark drum gekämpft. Was ist jetzt passiert? Es gibt in dem Vorschlag zur Überarbeitung gibt es zwei besonders kontroverse Elemente. Einmal habe ich ja gesagt, dass die Gesamtemissionsmenge dort festgelegt wird und wie hoch die ist und wie schnell die Zertifikate reduziert werden sollen. Das ist eben fundamental umstritten, weil auf der einen Seite steht dann die Klimaambition, auf der anderen Seite Bedenken darüber, dass die Kosten zu hoch sind und keine Investitionen beispielsweise auch in klimafreundlichere Technologien mehr stattfinden können, weil die Unternehmen zu viel bezahlen müssen. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, dass einige Zertifikate bisher kostenlos ausgegeben wurden. Und das liegt daran, dass es in einigen Bereichen das Risiko gibt, dass Unternehmen abwandern könnten. Zumindest wird es angenommen, falls die Preise auf die Emissionen zu hoch werden. Und da kommt jetzt der zweite Vorschlag ins Spiel, der da mitverhandelt wird, nämlich der Grenzausgleichsmechanismus, der im Grunde wie eine Art Klimazoll funktioniert. Klimazoll darf man aber nicht sagen, weil das sonst bei der Welthandelsorganisation ganz große Probleme geben könnte. Es gibt einige mächtige Blöcke und Staaten, die dagegen sind. Was passieren soll, ist, dass Produkte, die in die Europäische Union importiert werden und keinen Preis auf die Emissionen dort im Ursprungsland, sagen wir USA oder China, wo es dort keinen Preis auf die Emissionen gibt, dass diese an der Grenze zur EU bepreist werden, damit es einen international fairen Wettbewerb gibt. Und dieser Mechanismus soll eben die Bereiche, die ich gerade genannt hatte, die bisher nichts bezahlen müssen, schützen. Und durch diesen Schutz soll dann eben die Notwendigkeit wegfallen, dass die kostenlos die Zertifikate bekommen, die dann ersteigern. Wie schnell dieser Übergang funktioniert, das ist der zweite sehr umstrittene Punkt. Und da gab es dann grob zwei Blöcke. Das haben wir im Europäischen Parlament vor allem bei Klimagesetzgebung häufiger, dass wir da so ungefähr halb-halb aufgeteilt sind. Auf der linken und klimapolitisch fortschrittlicheren Seite stehen die Fraktionen der Linken, der Grünen, von uns, der Sozialdemokratie und größtenteils der liberalen Fraktion, das ist die deutsche FDP zum Beispiel Mitglied. Und rechts davon haben wir die christdemokratische Fraktion, die Fraktion der europäischen Konservativen und Reformer und die der Identitären. Das ist die ganz rechte Fraktion. Und die teilen sich, das ist je nach nationalen Interessenlagen, sind die auch nicht ganz einheitlich, aber grob ist das so halb-halb. Und wenn die sich vorher nicht auf breite Kompromisse einigen, dann werden Plenarabstimmungen manchmal knapp. Was jetzt passiert ist, ist, dass wir im Umweltausschuss eine Mehrheit hatten, die klimaprogressiv war, sag ich mal, und eine im Industrieausschuss, die eher auf der Unternehmensseite stand. Mhm. Und die haben vor dem Plenum versucht, auch Kompromisse auszuhandeln. Der Umweltausschuss war dabei federführend. Und dann hat der Berichterstatter, der ist von der christdemokratischen Fraktion, das ist ein deutscher CDU-Abgeordneter, Peter Liese, der dachte, er hätte eine Mehrheit auch in der Mitte oder sagen wir mal eher auf der Industrieausschussseite und hat das Paket zur Abstimmung gebracht, also konkret das ETS, den ETS-Vorschlag, hat dabei aber die Abstimmung verloren.
ETS zur Erklärung, bitte? Da geht es um den Emissionshandel. Ach, sorry. Genau, Emission Trade System, dafür steht ETS.
Genau, der Emissionshandel. Der hat Teilabstimmung gewonnen, aber am Ende hat er dann sich etwas verkalkuliert, weil dann die linke Fraktion teilweise und vor allem aber die Grüne und unsere Fraktion haben dagegen gestimmt, weil das klimapolitisch nicht ambitioniert genug war. Und die beiden rechten Fraktionen haben größtenteils auch dagegen gestimmt, weil die generell keine Lust auf Klimapolitik haben. Das heißt, dieser sozusagen Mitte rechts stehende Vorschlag, den der Berichterstatter dort gemacht hat, der wurde links abgelehnt und rechts abgelehnt und deswegen hat er keine Mehrheit gehabt. Danach wurde sehr schnell nachverhandelt und hat dann in Zusammenarbeit mit seinen Kolleginnen und Kollegen aus den anderen Fraktionen, da gibt es dann die verhandeln mit jeweils einer verantwortlichen Abgeordneten. Da wurde dann klimapolitisch noch ein bisschen was nachgebessert und dann war der Vorschlag mehrheitsfähig. Das ist dann Ende Juni auch abgestimmt worden im Parlament.
Ich habe es dir nicht wirklich einfach gemacht, weil ich sozusagen ganz viele verschiedene Inhalte dann noch in eine Frage reingepackt habe. Aber nochmal die Frage auch nach dem Klimasozialfonds. Könntest du darauf nochmal eingehen, worum es da eigentlich geht? Und auch da die Frage, was waren da die Schwierigkeiten auch in der Verhandlung, dass es erstmal auch nicht zum Abschluss gekommen ist?
Also das lag nicht inhaltlich am Klimasozialfonds. Das ist einfach, weil das zusammenhängt. Und der Zusammenhang ist, also mit dem Emissionswandel, der Zusammenhang ist der folgende. Ich habe ja schon gesagt, dass der Emissionshandel auf neue Bereiche ausgeweitet werden soll. Bisher sind es vor allem Unternehmen bzw. großindustrielle Prozesse, die durch den Emissionshandel bepreist werden. Die Ausweitung soll jetzt aber eben auch auf Bereiche stattfinden, die viel relevanter in der privaten Nutzung sind. Unter anderem eben auf Öl, was an der Tankstelle gezapft wird, oder Gas, was in Privathaushalten auch verheizt wird. Das war der Vorschlag der Europäischen Kommission. Und um die sozialen Effekte abzumildern, die steuerpolitisch regressiv sind, weil Menschen mit weniger Einkommen eben auch Auto fahren, aber das dann einen größeren Anteil an deren verfügbarem Einkommen ausmacht. Deswegen hat die Europäische Kommission gesagt, wir müssen dagegen steuern. Das ist so ein bisschen die Logik wie in der deutschen Debatte Klimageld. Das gibt es ja bisher nicht, aber das ist so die Logik dahinter, dass man Geld rückverteilt, um die regressiven Effekte auf Menschen mit weniger Geld abzufedern. Der Klimasozialfonds, da sollen ein Teil dieser Einnahmen aus diesem neuen Emissionshandel genommen werden, und es soll umverteilt werden durch die Mitgliedstaaten und nicht pauschal, also nicht pro Kopf, aber in klimapolitisch wirksame Projekte und auch an Privathaushalte. Zum Beispiel eine Möglichkeit wäre eine Kaufprämie für E-Autos. Das ist der Vorschlag der Kommission gewesen. Das Parlament hat daran noch ein paar Sachen geändert. Das war aber ein Kompromiss, der letztlich auch von den meisten Fraktionen mitgetragen wurde. Dort wurde die Abstimmung dann nur vertagt, weil man ohne den Emissionshandel eben auch keinen Klimasozialfonds hätte. Das heißt, man hat die Abstimmung aneinander gebunden.
Okay. Du hast es auch schon angesprochen. Also es gibt ja Dynamiken, die in so einem Parlament entstehen, und die hängen maßgeblich von so verschiedenen Interessenslagen ab. Du hattest angesprochen, auf der einen Seite die Klimaambitionen, auf der anderen Seite die Sorge, dass die Wirtschaft zu stark belastet werden könnte, dass keine neuen Investitionen auch in diese Bereiche getätigt werden. Das ist, denke ich, so ein klassischer Interessenskonflikt, der besteht. Für einen Abgeordneten ist es natürlich da auch nicht immer ganz einfach, denn er ist natürlich zum einen seinem Gewissen oder ihrem Gewissen verpflichtet, aber zum anderen auch den Wählergruppen, denen er sie repräsentiert. Und dann gilt es natürlich auch immer abzuwägen, was ist jetzt im Sinne des Gemeinwohls. Ich glaube, das ist sehr herausfordernd, und wenn man dann so versucht, so ganz weitreichende, langfristige Entscheidungen trifft und wie sie ja auch im Green Deal angelegt sind. Denn auch, ich finde, gerade in der aktuellen politischen Debatte merkt man wieder mal, wie schnell sich auch politische Stimmungslagen auch verändern können. Charlie, wie behält man da die Gelassenheit und die Übersicht darüber, was denn auch mehrheitsfähige Kompromisse sein könnten?
Das sind zwei Fragen. Die Gelassenheit ist manchmal schwierig zu behalten. Also ich meine, gerade in Zeiten des Kriegs in Europa, wo sich auch mein Abgeordneter arbeitet im Umweltausschuss, und auch dort ändern sich durch solche Geschehnisse natürlich die Rahmenbedingungen. Wir haben zum Beispiel sehr schnell gesehen auch, dass die Europäische Kommission einen Plan vorgeschlagen hat, um fossile Energieimporte stark zu reduzieren. Also das schlägt sich auch auf unsere Arbeit nieder. Es gibt auch neue Argumente jetzt, die zum Beispiel Unternehmensbelastungen wegen der drohenden Rezession zurückfahren sollen. Es gibt andere Argumente, die auch sagen, wir müssen jetzt umso schneller damit vorankommen, um eben die Importabhängigkeit zu reduzieren. Die Welt dreht sich sehr schnell, und dabei die Gelassenheit zu behalten, ist manchmal tatsächlich schwierig. Im Zweifel ist mein Ansatz dann eher auch darauf zu hören oder mal zu schauen, was denn unabhängige WissenschaftlerInnen sagen, was Thinktanks, auch wenn die oft natürlich auch eine politische Richtung haben, sagen. Und dann im ersten Moment erstmal die Partikularinteressen so ein bisschen versuchen auszublenden. Wie man ein Gefühl darüber bekommt, wie sich die Mehrheiten verändern. So ein Parlament ist ja ein Ort der Debatte, sowohl formeller Debatten als auch informeller. Das heißt, die Abgeordneten tauschen sich auf den Fluren aus, aber es gibt natürlich dann zu solchen neuen Entwicklungen auch in den Ausschüssen Debatten. Also im Umweltausschuss gab es, ich glaube, 3 Aussprachen seit Kriegsbeginn auch zur veränderten Lage. Wie gesagt, die Kommission hat einen Vorschlag auf den Tisch gelegt, wo auch nochmal 2 Gesetzesänderungen mit drin sind, die jetzt auch im Schnelldurchlauf durchs Parlament gebracht werden sollen. Da geht es einmal um neues Geld und teilweise umgewidmetes Geld für diese Ausgaben für Energieeffizienz und erneuerbaren Ausbau. Und es geht um Planungsbeschleunigung auch für erneuerbaren Ausbau. Ein bisschen ähnliche Diskussionen auch natürlich wie in Deutschland. Und durch diese Debatten, wenn sich dann Abgeordnete auch öffentlich äußern, da bekommt man dann, wenn man die Debatten so ein bisschen kennt, natürlich auch ein Gefühl, wie sich da jetzt Argumente ändern oder wo neue Akzente gesetzt werden.
Ja, mehrheitsfähig war der Rechtsakt zur CO2-Emissionsnorm für PKWs und Vans. Also hier scheint es gelungen zu sein, wenn es auch ein knapper Kompromiss war, dann war er doch mehrheitsfähig. Darin ist festgesetzt, dass ab 2035, und das ist auch breit durch die Presse gegangen, der Kauf von Neuwagen mit Verbrennermotoren nicht mehr möglich sein wird. Was jetzt noch nicht endgültig vereinbart ist, ist, wie man mit den sogenannten E-Fuels oder Plug-in-Hybriden betriebenen Fahrzeugen verfahren werden soll. Wie schätzt du das ein? Worauf wird es da hinauslaufen? Es gibt da ja auch Differenzen innerhalb der deutschen Regierung. Und es steht da auch ja noch der sogenannte Trilog aus, ein Abstimmungsprozess, du hattest ganz am Anfang in der Frage schon erwähnt, dass es da ja Abstimmungsprozesse gibt zwischen dem Europäischen Parlament, der Kommission und dem Rat. Wie schätzt du da die Lage ein?
Ja, das war ja eine sehr deutsche Debatte und auch in Brüssel hat man da mal wieder auch über die deutsche Regierung so ein bisschen den Kopf geschüttelt. Es gibt das geflügelte Wort von der deutschen Enthaltung. Kommt aus Zeiten auch der Großen Koalition, wo oft sich verschiedene Ministerien nicht einigen konnten und dann muss sich die deutsche Regierung im Rat bei wichtigen Entscheidungen auch enthalten. Damit wollte die neue Koalition Schluss machen, hat es auch gemacht. Deutschland hat sich positioniert, aber dem vorweggegangen ist eine aus meiner Sicht etwas überraschende Intervention von zwei FDP-Ministern, die den Koalitionsvertrag, der da tatsächlich ein bisschen uneindeutig formuliert ist, den aber auf jeden Fall anders interpretiert haben als die Umweltministerin, die am Ende im Rat abgestimmt hat. Es geht dabei, wie du sagst, darum, dass E-Fuels außerhalb der Flottengrenzwerte angerechnet werden, was aber technisch sehr, sehr unklar ist, wie das funktionieren soll. Denn die Flottengrenzwerte legen nun mal den Ausstoß von Pkw, von neu verkauften, neu zugelassenen Pkw und Vans im gesamten EU-Binnenmarkt fest. Die müssen sinken und auch E-Fuels misst man am Auspuff, was auch einen guten Grund hat, aber jedenfalls funktioniert das innerhalb der Verordnung eigentlich gar nicht, dass man dort E-Fuels anders anrechnet. Das haben wohl auch hat wohl auch die deutliche Mehrheit im Rat so gesehen. Die Verhandlungen dazu waren auf dem Umweltrat vor genau 2 Wochen. Am Ende hat man sich dann darauf geeinigt, dort diese Formulierung so ein bisschen, wie sie im Koalitionsvertrag auch steht, in den nicht verbindlichen Teil der Verordnung zu übernehmen. Also, dass die Kommission doch einen Vorschlag machen könnte nach Evaluierung, wie denn außerhalb dieser Verordnung, die wie gesagt eigentlich alle Fahrzeuge, alle Emissionen fast abdeckt, wie man dort mit den E-Fuels umgehen könnte. Das sieht aus meiner Sicht so ein bisschen aus wie Gesichtswahrung auch für alle Seiten. Legal verbindlich ist das aber sicherlich nicht. Und so wird es, glaube ich, auch mehrheitlich hier gesehen.
Cambio. Und was denkt ihr?
Die Rolle der Politik in Transformationsprozessen ist heute das Thema dieses Cambio-Podcasts. Charlie Heberer hat uns heute schon ein paar Einblicke geben können in die Arbeitsweise des Europäischen Parlaments und zu der aktuellen Klimadebatte rund um den Green Deal. Und nun ist der Moment, in dem ihr zu Wort kommt oder indem ihr mir Sachen in den Chat stellt und ich die vorlese. Und das ist tatsächlich schon passiert. Da hat ein Teilnehmender hier im digitalen Raum etwas gepostet und ich lese das jetzt einfach mal vor, Charlie, und dann darfst du darauf eingehen. Hier ein Statement. In der öffentlichen Berichterstattung ist das Bild eindeutig, dass die EU zu langsam entscheidet und vor allem national umsetzt. Die Notwendigkeit eines Wandels ist größer als die komplexe und kompromissgebrechliche EU. Kann es zu politischen Rahmensetzungen kommen, die schneller die unwilligen Staaten und Konzerne in den Wandel zwingen? Das soll danach fragen, hat die EU überhaupt die Möglichkeit, schnellere Prozesse und Umsetzung hinzubekommen und darf man auf die EU nicht hoffen, wenn man politische Veränderungen schnell hofft?
Da würde ich erstmal, also ich sehe den Kern der Frage, ich möchte aber trotzdem erstmal widersprechen. Denn es ist oft also gerade in der Klimapolitik, über die wir reden, ist es oft die europäische Ebene, die Mitgliedstaaten eben zum Handeln zwingt. Da sind oft die Mitgliedstaaten deutlich langsamer als die gemeinschaftlichen Verpflichtungen. Und das sehen wir gerade heute beziehungsweise gestern, wo wir gesehen haben, dass die deutschen Sektorziele, vor allem im Gebäudebereich und im Verkehr, da gibt es gerade eine große Diskussion drüber, die Klimareduktionsziele, die es auch schon für die Jahre 2021, 2022 und so weiter gibt, dass auch die nicht eingehalten werden. Und das sind europäische Vorgaben. Das heißt, die deutschen Ministerien müssen sich jetzt wegen der europäischen Regeln eben Gedanken machen, wie sie die Treibhausgase in vor allem diesen beiden Bereichen möglichst schnell reduzieren. Trotzdem ist es so, dass natürlich auch aus meiner Sicht, aus Sicht der Fraktionen, des Abgeordneten, für die ich arbeite, viele Sachen nicht schnell genug gehen und nicht ambitioniert genug sind. Generell, also es gibt zwei Antworten darauf. Einmal, wie gesagt, bei schon vergemeinschafteten Politiken ist es so, dass der Rat der EU und das Parlament natürlich sowieso auch mit Mehrheiten abstimmen können. Das heißt, dort können wir auch Staaten zum Beispiel, die weniger ambitioniert sind, im Zweifel überstimmen, was natürlich nicht wünschenswert ist und auch selten passiert, weil im Rat man sich auch vorher oft auf Kompromisse einigt und beispielsweise Kohleregionen Möglichkeiten, finanzielle Möglichkeiten gibt für die Transformation und gleichzeitig dann beispielsweise Polen versucht zu überzeugen, auch den ehrgeizigeren Klimazielen zuzustimmen. Das heißt, es gibt dort konsensorientierte Verfahren, aber im Zweifel kann man eben auch abstimmen. Und auch im Europäischen Parlament passiert das oft. Deswegen ist auch das Europäische Parlament oft noch ein bisschen oder manchmal auch deutlich ehrgeiziger als der Rat, weil hier eben doch dann öfter mal auch mit knappen Mehrheiten für mehr Klimaschutz abgestimmt wird. Was man darüber hinaus aber bräuchte, und wir haben ja gerade auch den Prozess über die Zukunft der Union und dort werden ja auch Vertragsänderungen diskutiert. Was eigentlich wünschenswert wäre, ist, dass man auch mehr Politiken gemeinschaftlich angeht. Dazu gehört die Steuerpolitik, das ist jetzt nicht in erster Linie ein klimapolitisches Thema, aber auch. Dazu gehört aber beispielsweise auch teilweise die Energiepolitik. Es ist schon so, dass es teilweise auch große Vetomächte gibt innerhalb der EU, aber das ist eben ein Prozess, den man nicht top-down regeln kann, sondern Vergemeinschaftung von Politik kann sich immer nur, manchmal in Krisensituationen, aber immer nur von unten nach oben ergeben in demokratischen Verfassungen. Deswegen ist das manchmal sehr mühsam, aber ich sehe keine Alternative.
Es gibt noch eine Frage hier im Chat und die zielt jetzt sozusagen auch auf einen kirchlichen Aspekt ab, denn auch die evangelische Kirche, die baut gerade an einer Klimarahmengesetzgebung für die Gliedkirchen. Die evangelische Kirche in Deutschland, für die das nicht genau wissen, was das ist die EKD, man könnte sagen, das ist so eine Art Dachverband der evangelischen Kirchen in Deutschland. Und die Frage ist, worauf es aus deiner Sicht zu achten gilt, wenn man ein solches Vorhaben durchführt?
Also der erste Schritt, glaube ich, ist, dass man sich sehr bewusst macht, welche Emissionen man eigentlich verursacht, aus welchen Prozessen, um sozusagen den Status quo zu mappen. Dann sollte man sich ein Ziel setzen. Das kann mit äußeren Daten gesetzt sein. Beispielsweise ist das Ziel der EU, um das jetzt mal zu vergleichen, weil wir auch gerade erst ein europäisches Klimagesetz bekommen haben. Das gilt seit letztem Jahr erst. Dort ist das Ziel so ein bisschen von außerhalb gesetzt worden, nämlich von IPCC-Empfehlungen, dass die Europäische Union spätestens bis 2050 klimaneutral sein sollte. Das gibt es als Empfehlung, dann ist das in Deutschland ja auf 2045 runtergebrochen, als Reaktion auf das Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Deutschland sollte schneller klimaneutral sein als der Durchschnitt der Europäischen Union oder als die Gesamtunion, finde ich fair. Und dann könnte man sich ja als Kirche überlegen, welche Rolle haben wir in der Gesellschaft, welche Emissionen sind bei uns besonders relevant und wie schnell, in welchen Bereichen sollten wir runtergehen. Nächster Schritt wäre dann, um die konkreten Ziele festzulegen, braucht man sicherlich auch eine Folgenabschätzung. Dazu gehören Kosten, Gesamtkosten und Möglichkeit. Dazu gehört auch die Kosteneffizienz. Macht schon Sinn, die sogenannten niedrig hängenden Früchte zuerst zu pflücken, also Sachen, die vielleicht nicht so teuer sind, wie zum Beispiel Solarpanels auf Gebäuden oder auch eine Wärmepumpe, die sich dann auch in absehbarer Zeit amortisieren, sowas umzusetzen. Ja, und über all diese Priorisierung sollte man sich natürlich mit allen relevanten Akteuren auseinandersetzen und verhandeln.
Ja, Akteure und Rolle von verschiedenen Akteuren, das ist eine perfekte Überleitung zu meiner Abschlussfrage, denn ich bin ja sozusagen hier bei diesem Podcast vor allem an der Rolle der politischen Akteuren in Transformationen interessiert. Und die Problematik, die sich mir da immer so stellt, ist ja auch so ein bisschen, dass es ja einer kollektiven Anstrengung bei allen Klimafragen dass es um eine kollektive Anstrengung geht, von einer Vielzahl gesellschaftlicher Akteure. Also wir haben jetzt schon ein paar angesprochen, die Zivilgesellschaft, die Kirchen, die Wirtschaft, die Industrie, aber eben auch die Politik und auch jede Einzelne soll irgendwie dazu beitragen. Könntest du vielleicht jetzt so zum Abschluss uns nochmal vielleicht deine Perspektive darauf geben, wie du die Rolle von PolitikerInnen und den weil du ja kein Politiker direkt bist, den dazugehörigen Mitarbeiterapparaten. Wie ordnest du diese Rolle ein?
Also die erste Rolle ist natürlich die qua Amt, sozusagen Interessen zu bündeln und dabei aber auch das Gemeinwohl im Hinterkopf zu haben. Das heißt, alles, was wir, um das konkret auf Klimapolitik hier im Parlament zu beziehen, alles, was wir machen, kann nur funktionieren, wenn wir dabei das Gesamtziel der Klimaneutralität und des fairen Beitrags auch im Kopf haben. Und darauf heruntergebrochen auch Politik zu machen. Und diese Politik so zu kommunizieren, dass Menschen erstens verstehen, welche Regeln da in der Diskussion sind und sich beteiligen können. Und zweitens auch sich darauf einstellen können, also so eine gewisse Planbarkeit haben. Wenn ich jetzt weiß, ab 2035 gibt es keinen Verbrennungsmotor mehr, vielleicht also keine neuen Autos damit mehr, dann werde ich mir vielleicht jetzt auch schon vorher kein neues Auto mehr kaufen. Ja, und dann natürlich vor allem im Hinblick auf Wahlen auch versuchen, diese Interessen in Programmatiken zu bündeln und danach rechenschaftspflichtig auch umzusetzen.
Cambio. Das wird man ja wohl noch sagen dürfen.
Und ich kann noch hinzufügen, es ist ausdrücklich erlaubt, Cambio zu sagen. Sagt es laut, erzählt euren Bekannten, Freunden und Verwandten von diesem Podcast. Und dieser kleine Werbeblock, der läutet jetzt auch das Ende dieser Folge ein. Und jetzt möchte ich mich noch ganz, ganz herzlich bedanken bei Charlie Heberer für die Einblicke in das Innenleben, in den Maschinenraum des Europäischen Parlaments, wenn man so will. Und so wie bei allen, die hier mit Fragen die Thematik bereichert haben. Wir beschäftigen uns das nächste Mal mit der Frage, ja, welche Rolle spielt denn Bildung in Transformationsprozessen? Und wer weiß, vielleicht sieht die Welt dann schon ganz anders aus.
Das war Cambio. Eine Produktion des Zentrums Gesellschaftliche Verantwortung der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau.
Du hast Fragen oder Anregungen, möchtest Themenvorschläge einbringen oder regelmäßige Infos zu dem Podcast? Schreib uns doch eine Mail. cambio@zgv.info